Wir sind ja in einer Predigtreihe, wo wir darüber nachdenken, was eigentlich so die Grundlagen unseres Glaubens sind. Und da gibt es auch einen Punkt. Was haben wir eigentlich an Jesus? Ich meine, ich musste da selber schmunzeln, als ich das geschrieben habe. Denn es gibt von einem inzwischen längst verstorbenen Pfarrer zwei Predigtbände. Die sind dadurch entstanden, dass meine Mutter die Predigt mitstenografiert hat und der Pfarrer die dann später also rausgegeben hat als Bücher. Da hieß Band 1, sie waren allerdings nicht über den Römerbrief, womit wir uns gerade beschäftigen, sondern über den Hebräerbrief. Band 1, was haben wir in Jesus? Band 2, an Jesus haben wir alles. Amen. So, jetzt könnte ich mich eigentlich widersetzen. Aber ich möchte einfach mal ein paar Dinge herausgreifen. Das ist ja so ein bisschen bei dieser Predigtreihe so, weil wir haben ja gesagt, wir predigen nicht den Römerbrief von vorne bis hinten durch. Das schaffen wir nicht. Da gehe ich vorher in Rente, bevor wir da durch wären. Und das wird dann auch irgendwann unheimlich zäh. In der Bibelstunde kann man das mal machen, wo man über die Texte redet. Aber sowas haben wir momentan nicht. Also wenn sich ein paar Leute finden, die sagen, sie würden gerne mal den Römerbrief durchackern, ich bin sofort dabei. Lohnt sich wirklich. Aber wir machen ja im Moment so ein bisschen Rosinenpickerei. Wir holen ein paar wichtige Aussagen daraus. Und das machen wir heute auch wieder. Also wir lesen nicht ganz Römer 8, obwohl sich das absolut lohnen würde, sondern so ein paar Highlights aus diesem Kapitel sind natürlich Verse, die manche hier auswendig können. Und das ist immer gefährlich. Ja, weil dann immer die Gefahr besteht, dass die Leute abschalten, weil sie sagen, ja, kenne ich schon. Mich hat es wieder neu begeistert. Ja, diese Zusagen, die wir da haben, und ich möchte sie euch einfach mal weitergeben. Zunächst mal aber eine kurze Zusammenfassung für die beiden Predigten, die wir darüber schon hatten, zwei, noch nicht mitgekriegt haben oder eine davon nicht oder wie auch immer. Deswegen eine kurze Zusammenfassung. Die erste ging es darum, dass alle Menschen Sünder sind. Zwar sowohl die Frommen als auch die, die Gott bisher eben sowieso haben links liegen lassen. Die einen eben, weil sie ihn haben links liegen lassen, die anderen, weil sie genau wussten, was richtig gewesen wäre und haben es nicht getan. Bei der einen oder anderen Gruppe kann sich jeder eigentlich einordnen. Ja, also Paulus redet von den Heiden, das sind die, die eben nichts von Gott direkt gewusst haben, die die Bibel nicht gekannt haben, aber die dann auch nicht nach ihm gefragt haben und deswegen schuldig sind. Und die anderen, weil sie es genau gewusst haben, haben aber nicht danach gehandelt. Und ganz ehrlich, selbst seit wir Christen sind, wie oft waren wir trotzdem ungehorsam? Falls hier jemand ist, der das nie war, der immer gefragt hat, was Gott will und sich danach gerichtet hat, der möge nachher mal zu mir kommen. Ich möchte gerne mal wissen, wie das geht. Ich kann es nicht. Ich falle immer wieder rein. Leider. Ich würde euch gerne was anderes erzählen. Wäre wunderbar, wenn ich mich hier hinstellen könnte und könnte sagen, so müsst ihr es machen. So geht's. Das klappt immer. Bei mir klappt es nicht. Also. Die zweite Predigt, da ging es um die Frage Lohn oder Geschenk. Der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe, also unverdientes Geschenk Gottes, ist das ewige Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Ja, schließt direkt an eins an. Wir sind alle Sünder und der Lohn dafür ist der Tod. Aber Jesus bietet uns das Leben als Geschenk an. Haben wir dann in der zweiten Predigt drüber gesprochen. Falls jemand jetzt dazu Fragen hat, weil wie gesagt, das waren zwei komplette Predigten, jede ungefähr eine halbe Stunde lang und jetzt habe ich die mit drei Sätzen versucht zusammenzufassen. Falls jemand die nicht gehört hat, hat jetzt dazu Fragen, kommt gerne auf mich zu. Können wir gerne drüber reden. Und jetzt haben wir so, in Römer 8 sind ganz, ganz viele Aussagen, die jetzt eigentlich nochmal fast nochmal zusammenfassen und nochmal sagen, ja, es fängt ja schon an, nun ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Den Satz habe ich nicht dabei heute. Ich habe jetzt einfach mal drei Sätze raus. Interessant ist 18, 28, 38 sind ganz wichtige Verse. 8 fällt da ein bisschen raus, weil den kann man ohne Zusammenhang nicht verstehen. Der ist auch wichtig, aber da muss man den Zusammenhang mitlesen. Aber 18, 28, 38 sind Schlüsselverse. Und wir fangen mal mit 18 an. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll oder wird. Ja, also eigentlich, Herrlichkeit habe ich hier angefangen, eigentlich fängt es ja vorher an, die Leiden dieser Zeit. Ich glaube, jeder von euch kennt Zeiten, wo es einem nicht gut geht. Selbst die Jüngsten, denke ich, die jetzt noch hier sitzen, die nicht unten sind, selbst wenn wir die unten fragen würden, die Kids, würden die schon Dinge nennen können. Und deswegen habe ich das eben ein bisschen eingefangen, was der Uwe gesagt hat, mit dem, manchmal, wenn man wirklich im Schacht hängt, richtig unten, dann braucht man keine klugen Ratschläge mehr. Weder du sing doch mal oder irgendwas anderes, weil man dann einfach nichts mehr auf die Reihe kriegt. Und dann geht es einem Hundeelend. Ich glaube, Paulus wusste um solche Zeiten, hat auch solche Zeiten erlebt, wobei er hier wahrscheinlich, vermutlich eher an die Christenverfolgung denkt, wenn er das hier schreibt. Natürlich war zu seiner Zeit auch schon, er selber hat ja einiges erlebt, ist gesteinigt worden, hat mehrmals die 40 weniger einen Stockschläge gekriegt, war im Gefängnis und Gefängnis war damals also, man wurde ja nicht versorgt im Gefängnis. Also wenn man keine Angehörigen hatte oder Freunde, die einen da im Gefängnis versorgt haben, dann ging es einem wirklich richtig dreckig. Also es war eine andere Zeit als heute. Ich war schon mehrfach im Gefängnis, habe Leute besucht und auch schon Andachten, Gottesdienste. Einmal haben wir mit dem Chor da gesungen, wir wollen frei sein, frei von Bindungen, die uns belasten. Ich weiß nicht, ich war nicht so ganz überzeugt von der Liedauswahl unseres Chorleiters. Aber da war übrigens an dem Tag auch Thema Technik, da war unser Mischpult plötzlich kaputt gegangen. Dann hat einer mit dem Schraubenzieher den Regler also den Main, also den Master, wo alles drüber läuft, ganz nach oben geschrieben, bis zum Anschlag. Und dann haben wir losgelegt. Wir wollen frei sein, frei von Bindungen. Und das ist schon, also für unsere Verhältnisse war das schon relativ rockig damals, dieses Lied. Und dann haben wir da losgeschmettert. Aber die Gefängnisse heute sind nichts im Vergleich zu dem, was Paulus erlebt hat. Also sind schon eigentlich Luxushotels im Vergleich dazu. Es gibt wirklich Tiefen. Und das will Paulus überhaupt nicht relativieren. Also bitte, möge das keiner hören, dein so schlimm ist es ja jetzt nicht. Sondern Paulus redet echt von Katastrophen. Von tiefer, tiefer Not. Aber dann sagt er, wenn ich diese tiefe Not vergleiche mit der Herrlichkeit, die auf uns zukommt, dann fallen selbst diese Tiefen nicht ins Gewicht. Das ist kein Relativieren der Tiefe, sondern das ist ein Großmachen der Herrlichkeit. Ja, ich kann das ja immer so oder so auflösen. Es geht nicht darum, also wenn jemand wirklich eine Tiefe erlebt, dann ist das eine Tiefe. Und dann kann man das nicht vergleichen und man sollte es nicht vergleichen. Also der Satz, wenn jemand selber sagt, naja, mir geht's schlecht, aber anderen geht's noch schlechter, dann ist das okay. Aber bitte sag das niemals einem anderen. Denn das stimmt dann nicht. Die eigene Katastrophe ist, und das hat nichts mit Egoismus zu tun, die eigene Katastrophe ist immer die größte, weil sie mir am nächsten ist. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Und deswegen bitte nicht solche Sätze, es gibt noch Schlimmere, es gibt auch Leute, denen es noch schlechter geht. Das kann man sich selber sagen. Ja, da kann das vielleicht sogar helfen. Vielleicht aber auch nicht. Aber das kann ich niemals einem anderen sagen. Das ist immer unfair. Weil, wie gesagt, die eigene Not ist einem nun mal einfach immer am nächsten. Das ist so. Aber wie gesagt, hier der Vergleich, egal wie tief deine Tiefe ist im Vergleich zu der Herrlichkeit, die auf uns zukommt, die auf uns wartet, ist es eine Kleinigkeit. Und es wird sichtbar werden. Das kannst du dir heute vielleicht nicht vorstellen. Ja, weil deine Tiefe, deine Katastrophe, die dich so im Griff hat, dass du dir das überhaupt nicht vorstellen kannst, dass es überhaupt was Größeres geben kann. Ja, also bleiben wir mal beim Thema Schmerz. Ich habe mir mal durch eine saublöde Geschichte die Stirn verbrüht. Wir hatten einen Sauerbraten im Dampfkochtopf gemacht und ich will den rausnehmen, steche rein, der platzt wie ein Luftballon. Es hing also Fleisch an der Decke und mein Gesicht war dummerweise zwischen Topf und Decke gewesen. Das heißt, ich habe einen Teil dessen, also das, was nicht an der Decke hing, hatte ich zum Teil an der Stirn. Ich meine, auch die ganze Brust war, aber da hatte ich zum Glück eine dicke Fließweste, die hat es abgehalten. Da habe ich also nichts an die Haut gekriegt. Aber am Gesicht hatte ich ja nun mal nichts. Und die nächsten Stunden habe ich also auf dem Sofa gelegen mit Eisbeutel auf der Stirn. Und immer, wenn der mal gewechselt werden musste, weil er nicht mehr kalt war, die 30 Sekunden, die Dörte gebraucht hat, bis zum Kühlschrank und zurück, bin ich bald gestorben. Heute sage ich natürlich, gibt es vom Grad her noch schlimmere Schmerzen. Aber für mich war das eine Katastrophe. Und wenn mir in dem Moment einer gesagt hätte, stell dich nicht so an, es gibt noch Schlimmeres, ich glaube, da wäre ich vom Sofa hochgekommen und der hätte eine gefasst. Das waren Wahnsinn, das sind enorme Schmerzen. Aber ich bin sicher, es gibt noch Schlimmeres. Ja, deswegen, aber für mich war das in dem Moment das Schlimmste, was es gibt auf der Welt. Und ja, solche Dinge kommen einfach vor. Das Zweite, Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das Wort dienen, was hier mit dienen übersetzt ist, heißt eigentlich zusammenwirken. Ja, also nicht, was weiß ich, der Autounfall an sich, der wirkt was Gutes. Oder ist gut. Ist gut wäre noch schlimmer, das steht überhaupt nicht da. Sondern zusammen mit allem anderen drumherum wirkt das, was Gott in unserem Leben zulässt, zum Guten. Das ist ein Satz, den würde ich Menschen nur sehr vorsichtig auch sagen. Ja, ich habe ja schon öfters erzählt von einem kleinen Jungen, der damals ein Jahr lang um sein Leben gekämpft hat. Ich habe gehört, er wird demnächst Jugendleiter. Also er lebt und müsste jetzt 18 werden irgendwann. Wo wir ein Jahr lang, ich war mit auf der Intensivstation mit den Eltern, ich habe mich regelmäßig mit den Eltern getroffen, zum Glück wohnten die nur 100 Meter. Erst wohnten sie bei uns im Haus, dann sind sie umgezogen. Nee, die waren, als der Junge geboren wurde, waren sie schon umgezogen, genau. Aber nur 100 Meter weiter. Und wir haben viel zusammen gebetet, manchmal am Telefon, manchmal war ich da. Und denen sowas zu sagen, also ich hab das dann mal gesagt, wir wissen das, wir glauben, wir vertrauen auch drauf, aber verstehen können wir es nicht. Ich kann es nicht verstehen. Was jetzt an dieser Situation gut sein soll, tut mir leid, ich kann es euch nicht sagen. Ich habe keine Ahnung. Ich bin davon überzeugt, dass langfristig was Gutes draus werden wird, aber ich kann es euch nicht erklären. Ich verstehe es nicht. Und das haben wir auch zusammen gebetet und haben das vor Gott so hingelegt. Sagt, Herr, du sagst es, wir wollen dir das auch glauben, aber verstehen tun wir es nicht. Das ist auch nochmal wichtig, aber es ist so. Ja? Ich habe auch mal eine gute Bibelarbeit über diesen Vers gehört. Weiß ich nicht mehr alles, aber eins weiß ich noch. Da steht zum Besten und nicht zum Schönsten, hat der Ausleger damals gesagt, war ein Kanadier. Interessanter Typ. Am nächsten Morgen beim Frühstück hat er gesagt, endlich einen Schluck Kaffee, das tut gut. Und es war waschechter Muckefuck. Aber der Glaube hat geholfen. Ja, aber er sagt zum Besten, nicht zum Schönsten. Das, was Gott mit uns tut, hat immer einen Sinn und bewirkt am Ende etwas Gutes. Aber es ist nicht immer schön. Ja? Das stammt gar nicht von mir, das habe ich damals mal, da war ich noch im Studium, das war eine Vorbereitung für eine, war ich bei einer Missionskonferenz, so als Gruppen, als Teamleiter dabei und das war die Schulung für die Teamleiter. Da hat er diese Bibelarbeit gehalten. Die Wege Gottes sind oft unverständlich. Meine Wege sind nicht eure Wege oder eure Wege sind nicht meine Wege, sagt Jesus und kommt an mehreren, steht auch im Alten Testament schon drin. Manchmal verstehen wir Gottes Wege nicht. So, meine Generation kennt ja vielleicht noch das Lied, sag ja zu Gottes Wege sind immer gut. Wir haben das in der Jugendzeit geschmettert. Und was mir so gut an dem Lied gefällt, ist vor allen Dingen der Kontrast. Das ist ja der Refrain. Sag ja zu Gottes Wege sind immer gut. Er führt dich alle Wege stets in seiner Hut. Und die Strophen, die haben dann den anderen Teil. Manchmal scheint es dir, dass Gottes Segen nicht mehr fließt. Manchmal wird dein Blick getrübt. Und das ist so. Gottes Ja gilt. Gottes Wege sind immer gut. Sie führen zusammengenommen immer zum Besten. Aber das ist uns oft schlicht unverständlich. Und wir sollten dann auch nicht so tun, als wenn wir es verstehen oder irgendwelche Erklärungen erzwingen, weil das oft, wir können da auch ganz gewaltig schief liegen, wenn wir dann deuten, was daran gut sein soll. Also zum Beispiel der Vater von dem Philipp, von dem Jungen, der sagte irgendwann mal, da hat er, glaube ich, die Moderation gehabt im Gottesdienst und Also unsere Moderatoren sind alle schon, die haben schon große Kinder. Also wir brauchen jetzt Moderatoren, die Kinder so im ersten Lebensjahr haben oder noch jüngere. Können wir mal drüber nachdenken. Also der hat damals moderiert und dann hat er einfach so als Zeugnis gesagt, ich weiß nicht letztendlich, was gut dran ist, aber eins passiert schon. Ich habe in meinem Leben noch nie so gebetet wie jetzt. Der Philipp hat uns das Beten gelehrt. Hätte ich nie von außen so gesagt. Aber wenn der Vater selber das so sagt, Halleluja, preist den Herrn. Ja, es ist oft erstmal komplett unverständlich. Und trotzdem sagt Paulus hier nicht, wir glauben, wir hoffen, wir vermuten, sondern wir wissen aber. Übrigens, guckt mal, zählt mal, ich habe es mal gemacht, aber ich weiß es schon nicht mehr, wie oft dieses wir wissen im 8. Kapitel des Römerbriefs steht. Das kommt einige Male vor, was wir alles wissen können und wissen dürfen. Wir wissen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen oder zum Besten zusammenwirken, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Jetzt habe ich mal keine Achter. 31 bis 32. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Ja, das ist irgendwo dieser Punkt. Jesus hat alles für uns getan. Und wenn Gott auf unserer Seite ist, wer kann dann gegen uns sein? Der kann ja nur verlieren. Jetzt haben wir im Leben auch manchmal einen anderen Eindruck. Da schikaniert uns einer permanent und Gott lässt das zu. Aber da greife ich jetzt auch mal ein bisschen vor auf das nächste Thema. Es wird ja oft zitiert, die Rache ist mein. Und dann meint man mein. Ja, also die Rache ist mein. Wie geht der Satz denn weiter in der Bibel? Die Rache ist mein. Spricht Gott der Herr. Ja? Das ist ein Gedanke, der ist mir auch sehr spät erst gekommen. Vielleicht vor 10 Jahren, also da war ich, wenn ich jetzt bin ich ungefähr 50 Jahre Christ, also war ich da auch schon 40 Jahre Christ, dass mir das mal aufgefallen ist, dass Gott davon redet, dass er uns rächen wird, wenn uns Unrecht geschieht. Kratzt euch das mit eurem bisherigen Gottesverständnis? Steht 2-mal im Neuen Testament, einmal in Römer 12 und einmal im 1. Petrusbrief. Die Stelle müsste ich nachliefern. Dass Gott uns rächen wird. Gott ist auf unserer Seite und wer sich unrechtmäßig gegen uns stellt, wenn die Leute Recht haben, ist was anderes. Ja, aber wer sich unrechtmäßig gegen uns stellt, der geht ein gewaltiges Risiko ein. Der legt sich nämlich nicht mit uns an. Der legt sich mit Gott an. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Ja, der sogar seinen Sohn für uns gegeben hat. Wie soll der uns damit nicht alles schenken? Spannende Aussage. Und dann wieder 8, Römer 8, 38. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Punkt. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und was hier so genannt wird, also Leben und Tod, Engel oder Fürstentümer und Gewalten, also die dämonischen Mächte, sind damit gemeint. Weder das, was heute ist, noch das, was kommt. Weder große Dinge noch kleine. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Kann sein, dass wir uns manchmal anders fühlen. Ja, wenn ich David, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder warum verbirgst du dich? Lest mal die Klagepsalmen von David, wie der sich manchmal gefühlt hat. Da hat er sich radikal, absolut im Stich gelassen gefühlt von Gott. Nicht mehr geliebt, nicht mehr toll, sondern ausgestoßen, verstoßen von Gott hat er sich gefühlt. Aber das war ja nicht so. Er war immer noch geliebt von Gott. Und selbst bei aller Schuld, die er sich geleistet hat, was ist später? Da war ein König nach dem Herzen Gottes, aber nicht so wie sein Vater David. Wahnsinn, oder? Was hat David richtig gemacht? Er ist immer wieder zu Gott zurückgekommen. Das war das Entscheidende. Bei allem, wo er gesündigt hat, er hat um Vergebung gebeten und ist zu Gott zurückgekommen. Das war das Entscheidende, was dazu geführt hat. Gottes Liebe trägt und Gottes Liebe bleibt. Und deswegen ist mir das so wichtig, was wir in Jesus haben. In zwei Richtungen. Erstens, wir haben es in Jesus. Und das ist für mich der Punkt, wenn ich es in mir hätte und mit meinem Glauben festhalten müsste, dann hätte ich Angst. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Gerade weil ich Sachen erlebt habe. Ja, also ich mal mit meinen paar Stunden Schmerzen oder eigentlich ja nur Minuten, weil sobald ich einen Eisbeutel drauf hatte, ging es ja wieder. Aber und dann weiß ich, dass es Menschen gibt, die sowas Stunden, Tage, Wochen lang haben. Was würde ich da durchhalten? Tja, ich habe selbst erlebt, einer der Leute, durch die ich zum Glauben gekommen bin, ich weiß ja nicht mehr, wer die eigentliche Predigt gehalten hat, aber einer der Leute, die mich in meiner Kindheit und Jugend begleitet haben, der war dann schwer krank und sagte dann, ich kann nicht mehr beten, betet ihr jetzt für mich. Also nicht, weil er vom Glauben abgefallen war, sondern weil er einfach solche Schmerzen hatte, dass er keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte. Haben wir dann getan, an seinem Bett und auch sonst. Aber versteht ihr, was mir so wichtig ist? Es ist für mich ein unglaublicher Trost, dass dieser Halt, ob es die Herrlichkeit ist, von der wir geredet haben, ob es dass Gott unser Schutz ist, egal was es ist, dass das in Jesus verwurzelt ist, das gibt mir Gelassenheit. Denn der hält es fest und der hält durch. Und ja, jetzt nochmal Paulus, aber aus dem Philipperbrief, welcher angefangen hat in euch das gute Werk, der wird es auch vollenden. Darum schaffet euer Heil mit Furcht und Zittern. Geht's dann weiter. Aber ja, er hält uns fest. Und das ist mir das Wichtigste überhaupt an diesen Dingen. Lest mal dieses ganze Kapitel. Das, wie gesagt, das lohnt sich. Man hätte allein aus dem Kapitel könnte man eine Predigtreihe machen. Ja, vielleicht machen wir es ja irgendwann mal. Aber einfach jetzt mal waren ein paar Lichtpunkte. Was haben wir, wenn wir uns an Jesus festhalten? Das sind einfach mal ein paar Punkte. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit der Frage, und jetzt? Ja, Jakobus sagt, der Glaube, der keine Werke hervorbringt, ist tot in sich selbst. Also Glaube, der keine Veränderung bewirkt in unserem Leben, mit dem stimmt was nicht. Klingt jetzt so, als wäre es das Gegenteil zu dem Geschenk, ist es aber nicht. Den Himmel gibt es nur geschenkt. Aber dieses Geschenk will uns verändern. Und darum geht es dann beim nächsten Mal. Lasst uns zusammen beten. Herr, danke, dass du uns so viel schenkst. Danke, dass wir in dir Halt haben, dass wir in dir Heil haben, dass wir in dir Rettung haben, dass wir in dir Vergebung haben. Danke für all diese Geschenke, die du uns machst. Ohne Bedingung, ohne dass wir irgendetwas vorab leisten müssen. Und ich möchte dich bitten, dass du diese Gewissheit, ja, wir hatten es ja in einem Vers, wir wissen aber. Schenke, dass dieses Wissen, diese Gewissheit ganz tief und ganz fest in unseren Herzen verwurzelt ist. Und egal, was uns jetzt diese Woche begegnet, wenn Menschen uns angreifen, uns fertig machen wollen, was auch immer, dass wir dann im Herzen haben, dass du für uns eintrittst. Danke dafür. Amen. Ja, wenn ihr nur das mitnehmt, stellt euch vor, da greift euch jemand an. Mir ist es auch mal bei Mose aufgefallen. Das Volk will den Mose steinigen. Warum hast du uns aus Ägypten gebracht, jetzt in diese Not? Und was macht Mose? Er stellt sich vor Gott: Herr, die murren schon wieder gegen dich. Die hatten das Wort Gott überhaupt nicht in den Mund genommen. Die haben gegen Mose gemurrt. Aber Mose war sich ganz sicher: Ich stehe hier im Namen Gottes. Und wenn die gegen mich murren, dann murren die eigentlich gegen Gott. Ja, ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Nehmt's einfach so mit. Amen.